Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch mal wieder eine kleine Solo-Folge mitgebracht und die wird auch auf jeden Fall ein bisschen kürzer sein als die letzte Folge zu Rings of Power. Und es geht auch wieder um Filme. Ich möchte euch heute 30 Filme vorstellen, die wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen werden oder zumindest Anfang nächsten Jahres kommen werden. Wenn es dazu bereits einen Starttermin gibt, dann habe ich euch den natürlich mitgebracht und werde euch den auch wissen lassen. Also, was sind das für Filme, die ich euch mitgebracht habe? Es sind vor allen Dingen viele Filme, die uns jetzt vorbereiten auf die Awards-Saison. Also viele Filme, die großen Sommer-Blockbuster sind bis auf wenige Ausnahmen, liegen sie jetzt hinter uns. Der Sommer ist vorbei und jetzt beginnt so im normalen Zyklus des Kinojahrs, beginnt jetzt letztendlich die Zeit, wo viele Filme kommen, die jetzt quasi einen Push bekommen sollen, um bei den Oscars erfolgreich zu sein. Was für einen Grund hat das? Auch relativ einfach eigentlich zu beschreiben. Das Oscar-Voting, die Abstimmung der Oscars, die starten halt gen Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres. Also geht man davon aus, wenn man halt Filme spät veröffentlicht, dann sind sie eher noch im Kopf der Oscar-Voter, also der Academy-Mitglieder drin. Und deswegen versucht man es halt eher so gen Ende des Jahres zu veröffentlichen. Wobei sich jetzt auch in jüngster Zukunft, in jüngster Vergangenheit auch gezeigt hat, dass dem gar nicht mehr unbedingt so sein muss, weil viele Filme, die jetzt mittlerweile auch schon bei den Oscars gewonnen haben, wie beispielsweise Everything Everywhere All at Once, so als populärstes Beispiel, bereits in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht wurden und gar nicht gen Ende des Jahres erst. Okay, ich würde sagen, wir haben viele Filme vor uns. Warum habe ich mich für 30 Filme entschieden? Ja, weil ich es nicht wirklich hinbekommen habe, das runterzukürzen auf weniger Filme. Und auch um euch zu zeigen, was für Filme alles so noch kommen und wie vielfältig das halt ist. Ich habe mich hier orientiert an den Startdaten der US-Starts. Und zwar aus dem Grund, weil sie letztendlich ausschlaggebend für die nächste Oscar-Saison sein werden. Da werden wir zu gegebener Zeit auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen und habe euch aber trotzdem mitgebracht die deutschen Startdaten. Das heißt, wundert euch nicht, auch wenn ich jetzt sage, Filme, die 2024 noch kommen werden, so werdet ihr feststellen, dass es einige Filme auch sind, die in Deutschland in das Jahr 2025 erst noch verschoben wurden. Okay. Damit starten wir in unseren ersten Film, den ich euch mitgebracht habe. Und ich habe versucht, auch so einen kleinen Genre-Mix auch mitzubringen. Deswegen möchte ich starten mit dem Film Heretic. Heretic wird tatsächlich dieses Jahr noch starten. Und zwar am 26. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Worum geht es in diesem Film, den ich euch mitgebracht habe? Es geht um zwei junge Missionarinnen, die müssen letztendlich an die Häuser gehen und müssen dort klingeln und wollen ganz typisch mit Personen über Gott sprechen. Aber sie landen an der falschen Tür, denn sie klingeln bei einem Mr. Reed, gespielt von Hugh Grant. Und der hat es in sich, denn der beginnt, sie hereinzulassen, während viele andere sie, so der Trailer jedenfalls, direkt rausschmeißen und mit ihnen nicht über Gott sprechen wollen. Aber er lässt sie rein, begrüßt sie ganz freundlich und auf einmal passiert dann so eine unangenehme Atmosphäre und es stellt sich heraus, dass dieser Mr. Reed tatsächlich böse Absichten hat, dass mehr hinter ihm steckt, eine düstere Vergangenheit und das möchte er jetzt an diesen zwei Missionarinnen auslassen und er beginnt ein teuflisches Spiel mit denen. Also, wir befinden uns hier eindeutig im Horror-Genre gleich zu Anfang und ich kann schon verraten, es sind nicht viele Horrorfilme, die ich mitgebracht habe. Warum ist dieser Film in dieser Liste mit drin? Vor allen Dingen eigentlich, weil ich Hugh Grant als Schauspieler so gerne mag und ihn hier mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen im Horror-Genre fand ich interessant genug, um den Film in diese Liste hier jetzt aufzunehmen. Das Spiel mit Religion, Glauben und so ein bisschen so eine Escape Room-Idee scheint hier mit drin zu stecken. Guckt euch den Trailer an. Ich glaube, der vermittelt die Stimmung bereits ganz gut. Und deswegen ist Heretic auf Platz Nummer 30 hier in meiner Liste. Wie gesagt, Kinostart in Deutschland ist der 26. Dezember 2024. Also wenn euch Weihnachten so richtig nach einem Horrorfilm ist, dann solltet ihr euch diesen Film wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Wir machen weiter mit dem Film Nummer 29. Das ist der Film Saturday Night. Regie führt Jason Reitman. Jason Reitman werdet ihr wahrscheinlich kennen, wenn ihr ein bisschen euch mit Filmen auskennt. Der hat Filme wie Juno, Up in the Air, Thank You for Smoking inszeniert. Also der Sohn des bekannten Filmemachers Ivan Reitman, der Ghostbusters unter anderem gemacht hat. Der bringt uns einen neuen Film und der Titel lässt es bereits vermuten, es geht hier tatsächlich um die Anfänge von Saturday Night Live, der bekannten und berühmten TV-Show in den USA und letztendlich um die erste Ausstrahlung dieser Sendung. Der Trailer lässt bereits ein wildes Chaos vermuten. Viele Sachen, die da passiert sind hinter den Kulissen, wobei Reitman sich hier auch einige kreative Freiheiten nicht nehmen lässt. Also es sieht durchaus interessant aus oder interessant genug aus für mich. Vor allem ein Name hat mir da ganz besonders gefallen beim Cast und das ist Cooper Hoffman. Cooper Hoffman, wenn ihr diesen Podcast bereits länger verfolgt, dann wisst ihr, dass Licorice Pizza auf jeden Fall zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme gehört von Paul Thomas Anderson. Da hat er sein Schauspieldebüt gehabt, also der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Und hier ist er jetzt wieder mit dabei. Außerdem Willem Dafoe, J.K. Simmons auch mit dabei. Also ein toller Cast. Ich bin sehr gespannt, ob der Film das hält, was er verspricht. Also eine Komödie von Jason Reitman bin ich auf jeden Fall interessiert und warte auf den Kinostart, der tatsächlich in den USA am 11. Oktober startet. Und soweit ich weiß, gibt es hier in Deutschland noch keinen Starttermin. Also wenn er einen Kinostart haben sollte, vermute ich, dass das gut in die erste Hälfte 2025 rutschen könnte. Das wäre jetzt aber auch nur meine Einschätzung. Damit kommen wir zu dem nächsten Film auf der Liste und zwar Platz 28 und das ist Maria. Der Film ist ein Biopic mit Angelina Jolie in der Hauptrolle und sie verkörpert die legendäre Opernsängerin Maria Callas. Und hier geht es vor allen Dingen um die letzten Lebensjahre dieser Sopranistin, die sie in Paris verbracht hat. Für mich sieht das nach einem sehr spannenden Film aus, von Pablo Larraín inszeniert, der auch schon Jackie, Spencer und so weiter inszeniert hat. Also mit den beiden Filmen auf jeden Fall schon zeigt sich ganz klar, dass er ein absoluter Experte ist für die Biopics. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich vor allen Dingen auch, ehrlich gesagt, Angelina Jolie mal wieder in einer, ja, was soll ich sagen, in einer anspruchsvolleren Rolle zu sehen. Also wenn ich da auf die letzten Filme gucke, dann fällt mir da Eternals ein, dann fällt mir da Maleficent ein. Also ich weiß es nicht. Also irgendwie wird es mal wieder Zeit, dass sie mal wieder was richtig raushaut, was Schauspieltalent anbelangt. Und da bin ich jetzt bei diesem Biopic sehr gespannt, was das so mit sich bringt. Außerdem mit dabei ist Cody Smith-McPhee. Den kennen wir ja bereits aus dem Western The Power of the Dog. Da hat er mitgespielt. Also ich bin sehr gespannt. Es gibt bereits einen Kinostart in Deutschland und das ist der 6. Februar 2025, wenn der Film hier in die deutschen Kinos kommt. Damit machen wir weiter mit Platz Nummer 27 und jetzt für mich schon der erste Schockmoment, dass dieser Platz so weit nach hinten gerückt ist. Platz Nummer 27 ist Paddington in Peru. Mein Gott, habe ich mich auf diesen dritten Teil der Paddington-Reihe gefreut. Für mich sind die Paddington-Filme 1 und 2 absolute Perfektion. Die sind für mich so gut erzählt, so perfekt erzählt, sodass ich wirklich sagen könnte, ich kann diesen Film eigentlich jedem empfehlen und man muss diesen Film einfach nur lieben. Und ich tue es abgrundtief. Ich liebe Paddington 1 und 2. Nun in dem dritten Leinwandabenteuer von Paddington schließt sich der Kreis und Paddington muss wieder zurück nach Peru und will natürlich seine bereits häufiger im Film kennengelernte Tante Lucy kennen, die in einem Heim für Bären im Ruhestand lebt. Der Trailer, den ihr euch bereits angucken könnt, der verrät bereits, dass dort natürlich wieder ein kleines Rätsel gelöst werden muss und so verschlägt es Paddington mit der Familie dann tief in den Dschungel Perus. Und ich muss leider sagen, also warum ist der Film auf Platz 27 hier? Er wäre eigentlich deutlich höher. Warum ist er jetzt so niedrig? Tja, erstens, weil der Regisseur sich leider verändert hat. In den ersten beiden Filmen hat Paul King ja die Filme inszeniert. Der hat ja jetzt zuletzt den auch sehr tollen Wonka inszeniert mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Also hat er jetzt Abstand genommen von den Paddington-Filmen. Nun ist es so, es gibt einen neuen Regisseur, was an sich nicht schlimm ist. Dougal Wilson heißt der Gute. Ich habe bei dem eigentlich keine wirkliche Vorerfahrung feststellen können. Also ein Neuling, was jetzt auch im Prinzip nicht schlimm ist. Aber als ich diesen Trailer dann gesehen habe, war ich doch eher enttäuscht. Es kam nicht so wirklich die Paddington-Stimmung auf. Sally Hawkins, die bisher immer dabei war, scheint nicht mit dabei zu sein als die Mutter, das gute Herz der Familie, die mit Paddington unterwegs ist. Dafür haben wir zwar Olivia Colman mit dabei und Antonio Banderas, aber es hat mich einfach nicht gehuckt bisher, dieser Trailer. Das muss ich leider sagen. Vielleicht ist es nachher am Ende so, dass ich auf diesen Podcast zurückgucke und denke, ah, was habe ich da nur geredet? Wie falsch war ich doch? Und da würde ich mich richtig freuen, aber ich habe ein eher schlechtes Gefühl, aber lass mich trotzdem überraschen, was Paddington in Peru so mit sich bringt. Allein, dass ich die ersten beiden Teile so toll fand, ist Grund genug, den Film hier an dieser Liste zu platzieren. Auf Platz Nummer 27, es gibt bereits einen Kinostart und das ist der 30. Januar 2025. Okay, damit machen wir weiter mit dem Film The Shrouds. The Shrouds, Platz Nummer 26 auf meiner Liste. Das ist der neue Film von David Cronenberg. Den hat er tatsächlich geschrieben, nachdem seine Frau verstorben ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir werden es jetzt auch anhand der Story auch erkennen, dass das ihn auch sehr stark beeinflusst hat. Worum geht's? Es geht um einen innovativen Geschäftsmann und Witwer Karsch, gespielt von Vincent Cassel. Der erfindet ein neuartiges Gerät, das es ermöglicht, den Verwesungsprozess der verstorbenen Angehörigen auch nach der Beerdigung in Echtzeit mitzuerleben. Diese spezielle Konstruktion lässt er auf seinem hochmodernen, aber äußerst umstrittenen Friedhof installieren. Kurz vor dem unmittelbaren Durchbruch seiner Erfindung werden mehrere Gräber auf seinem Friedhof absichtlich verwüstet, darunter auch die Ruhestätte seiner Frau. Ein klares Motiv für diese Schandtat ist nicht zu erkennen und die Suche nach dem Täter führt Karsch auf einen dunklen Pfad. Auch hier gibt es ein bisschen Vorschusslorbeeren von mir, denn David Cronenberg ist für mich in letzter Zeit definitiv Hit or Miss. Anders kann man das nicht sagen. Also der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, ist Crimes of the Future gewesen. Map to the Stars war vorher. Dann Cosmopolis, A Dangerous Method. Alles für mich sehr durchschnittliche oder sogar schlechte Filme. Der letzte Film, der mich von ihm wirklich überzeugt hat, war Eastern Promises, Tödliche Versprechen, mit Viggo Mortensen und Naomi Watts in den Hauptrollen. Dann kennen wir ihn natürlich außerdem von Filmen wie The Fly, A History of Violence, Existenz. Also großartige Filme, die er Anfang der 2000er, in den 80ern und 90er Jahren gemacht hat. Naked Lunch, Videodrome. Aber er hinkt ein bisschen seinen guten Zeiten hinterher. Trotzdem bin ich mindestens gespannt. Vincent Cassel hatte ich angesprochen. Dann haben wir Guy Pearce ist mit dabei. Diane Kruger ist mit dabei. Also ein durchaus beeindruckender Cast, den er allerdings immer auffährt. Ich bin sehr gespannt, ob der Film etwas kann. Wenn ja, freue ich mich auf jeden Fall ganz enorm, dass wieder ein neuer Cronenberg auf uns zukommen wird. Es gibt auch bereits ein Datum für diesen Film, das ist auch der 22. Januar 2025. Dann machen wir weiter mit Platz Nummer 25 und das ist The Outrun. The Outrun werden die meisten von euch wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben. Aber es ist ein Film, ja, der sich lohnt, auch auf jeden Fall auf die Watchlist zu packen, denn das ist der neue Film von Nora Finkscheid. Das ist die Regisseurin von Systemsprenger. Also Systemsprenger aus dem Jahr 2019, ein Film, der mich auf jeden Fall extrem berührt und bewegt hat. Den haben auch einige geguckt, denke ich, also ein deutscher Film, eine deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin. Da bin ich sehr gespannt. Auch hier widmet sie sich wieder einem schwereren Thema, und zwar dem Entzug von der Alkoholsucht, und hat eine tolle Hauptdarstellerin hier jetzt gewonnen mit Saoirse Ronan. Worum geht's? Es geht um Rona. Die hat gerade eine Erziehungskur hinter sich gebracht und mehr als 10 Jahre hat sie in London gelebt. Aber nun will sie wieder auf ein kleines Dorf zurück, in dem sie aufgewachsen ist. Dort kehren Kindheitserinnerungen zurück und die vermischen sich mit ihrer Drogenvergangenheit. Doch ihre alte Heimat auf den Orkney-Inseln birgt die Hoffnung auf Heilung. Ich finde, der Film zeigt im Trailer wunderschöne Bilder. Wunderschöne Bilder, gepaart mit einer tollen Performance hier anscheinend von Saoirse Ronan. Sowieso ja eine ganz markante Schauspielerin. Und da bin ich extrem gespannt, was der Film kann, ob sie diese Direktheit, die Systemsprenger ja mitgebracht hat, 2019, auch in einem internationaleren Publikum und mit noch internationaleren Stars letztendlich auch wieder zu transportieren. Ich freue mich extrem auf den Film, bin sehr gespannt, was Nora Finkscheid uns da zu bieten hat. Der Film startet in Deutschland am 7. November in den Kinos. Meine Nummer 25. Machen wir weiter mit Platz 24. Das ist der Film Thelma. Thelma von Josh Margolin. Den muss man nicht kennen. Das sieht nämlich aus, als ob er ein Regie-Debütant ist. Wen man auf jeden Fall kennt, ist die Hauptdarstellerin June Squibb. Also vor allen Dingen, also sie hat viel Animationsfilme gemacht in Inside Out, Soul, Toy Story, aber auch in anderen Filmen wie Nebraska, Joe Black, hat sie mitgespielt, About Schmidt und so weiter. Also eine durchaus bekannte Schauspielerin. Und die spielt hier eine 93 Jahre alte Thelma, die von einem Internet-Scammer um ihr ganzes Geld erleichtert wird. Und da schämt sich natürlich die 93 Jahre alte Frau, aber sie gibt nicht klein bei und liest dann irgendwann in der Zeitung irgendwas von Tom Cruise und denkt sich, was der Tom Cruise in den ganzen Filmen alles kann, das kann ich schon lang. Also macht sie sich auf dem Weg mit einem alten Bekannten und so einem alten Seniorenscooter dann sich zu rächen und versuchen, das Geld wiederzubekommen. Also wir sind hier auf jeden Fall im Genre der Komödie, Abenteuerkomödie, Actionkomödie angekommen. Der Film sieht sehr unterhaltsam, sehr leicht aus. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, die Stimmung. Da bin ich gespannt, was die Komödie so kann, denn ich finde, so eine schöne, lockere, leichte Komödie, da kann man auf jeden Fall nicht genug von bekommen. Und wenn ihr den Film in den Kinos gucken wollt, müsst ihr auch gar nicht mehr so lange warten, denn der startet bereits am 10. Oktober in den Kinos. Dann machen wir weiter mit Platz Nummer 23. Und Platz Nummer 23 ist der Film Night Bitch. Night Bitch. Dieser Film hat zwei gute Gründe, den Film auf die Watchlist zu packen. Der erste Film, oder der erste Grund eher, ist Marielle Heller. Marielle Heller ist eine Regisseurin, die hat den Film geschrieben Can You Ever Forgive Me aus dem Jahr 2018. Oder sie hat auch A Beautiful Day in the Neighborhood geschrieben. Zwei ganz tolle Filme, also eine talentierte Regisseurin. Und der zweite Grund, diesen Film auf die Watchlist zu packen, ist die Hauptdarstellerin, denn das ist Amy Adams. Also Amy Adams, absolut talentiert hier, hat mitgespielt in Filmen wie Arrival, Nocturnal Animals, Catch Me If You Can, Man of Steel, in Vice, American Hustle, in Sharp Objects, in Doubt. Also eine ultra talentierte Schauspielerin. Und die spielt hier was ganz anderes, muss man auch einfach mal sagen. Denn sie spielt eine Künstlerin und Kuratorin, die ihre Karriere unterbricht und zur Hausfrau wird, um ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. und sich um ihren kleinen Sohn zu kümmern, da ihr Mann häufig geschäftlich unterwegs ist. Sie liebt ihren Sohn innig, aber das bewahrt sie nicht davor, sich isoliert und erschöpft zu fühlen. So, und alle, die jetzt denken, oh, das klingt ja ganz cool, so ein bisschen Drama und, weiß ich nicht, vielleicht versinkt sie irgendwie in Depressionen oder irgendwas oder so. Guckt euch mal den Trailer an. Guckt euch mal den Trailer an, denn dieser Film geht eher in eine, und jetzt kommt so ein weirder Genre-Mix, Comedy, Fantasy, Horror-Richtung. Denn es scheint so, der Trailer erzählt sich so, als ob sie mehr und mehr ihre animalischen Instinkte hervorholt und fast zu einer Art Hund wird. Oder im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Hund wird. Und ich bin gespannt auf diesen Film. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie sie diesen Genre-Mix aus Comedy, Horror und Fantasy hinbekommen wollen. Und freue mich auf den Film. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Regisseurin und Hauptdarstellerin. Und die Story klingt auf jeden Fall auch vielversprechend für mich. Ich werde mir auf jeden Fall den 6. Dezember 2024 vormerken. Denn dann kommt dieser Film in die amerikanischen Kinos, sehe ich jetzt gerade. Und in Deutschland ist noch nicht geklärt, wann der Film genau veröffentlicht wird. Also wahrscheinlich ein 2025er Film, Februar, März, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass der dann erst kommt. Damit machen wir weiter mit Platz Nummer 22 und das ist der Film Queer von Luca Guadagnino. Ja, Luca Guadagnino, vielleicht habt ihr aus Back to the Movies noch die meist erwarteten Filme von mir im Kopf gehabt, denn da war auf Platz Nummer 1 der Film Challengers. Der ist jetzt mittlerweile veröffentlicht worden und ich bin nicht enttäuscht worden, kann ich nur sagen, als kleinen Ausblick auf meine Jahresbestenliste. Und nun bringt Luca Guadagnino, der natürlich auch andere Filme wie Call Me By Your Name, der Suspiria, Bones and All gemacht hat, also ein toller Regisseur, ein talentierter Regisseur, immer mit einer Vision auch mit dabei und der bereits immer ein Faible für das queere Kino hatte. Und nun bringt er eine Literaturverfilmung raus, ja, die mich auf jeden Fall schon direkt interessiert hat. Also, denn das ist ein halb autobiografischer Roman von William S. Burroughs. Und in der Hauptrolle finden wir hier Daniel Craig vor. Der spielt einen US-Amerikaner namens Lee, der sich in Mexiko-Stadt mit Teilzeitjobs herumschlägt und sich unglücklich in den Ex-Soldaten Allerton verliebt. Die Figur Eugene ist an Adelbert Lewis Marker angelehnt, ein Soldat, den Burroughs in Mexiko-Stadt kennenlernte. Also halb autobiografisch, hatte ich bereits gesagt. Es gibt noch keinen Trailer zu diesem Film. Es gibt nur, soweit ich das jedenfalls gesehen habe, eine Szene aus dem Film, den man sich angucken kann. Erste Kritiken sind da auf jeden Fall auch raus, denn der Film macht gerade so seine Runde in den großen Filmfestivals und in Venedig lief er bereits, hat da zwar keinen Preis bekommen, aber war nominiert im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen. Ja, ich bin gespannt bei Luca Guadagnino. Jason Schwartzman ist auch mit dabei. Aber sonst ein größtenteils unbekannter Cast. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Schuss in den Ofen wird. Also, Queer, mein Platz Nummer 22. Und bei 21, da habe ich gerade schon fast vorgegriffen, da haben wir den Film Baby Girl. Baby Girl von Halina Rein, eine Regisseurin wieder. Ihr merkt es, heute ist der Frauenanteil hier bisher auf jeden Fall sehr hoch bei den Filmen, auf die ich mich hier besonders freue. Die kennt man, weil sie vor 2 Jahren den Film Bodies, Bodies, Bodies inszeniert hat, der von Kritikern, würde ich jetzt jedenfalls sagen, auch ganz gut gefeiert wurde, also nicht allzu schlecht wegkam. Und nun darf sie ihren zweiten großen Film inszenieren. Und der hat es vom Cast direkt in sich, denn die Hauptdarstellerin ist Nicole Kidman. Und in was für einem Genre befinden wir uns hier? Ja, in einem Erotik-Thriller. Ich bin ja der Meinung, dass es dringend mal wieder an der Zeit ist, dass man mal wieder einen guten Erotik-Thriller bekommt. Es ist, glaube ich, es ist schon ein bisschen her, dass dem so war. Also etwas wie Basic Instinct, vielleicht muss es nicht ganz so doll sein, aber ein bisschen Sexiness darf gerne wieder in das Kino reinkommen. Worum geht es hier? Es geht um eine erfolgreiche Geschäftsfrau, gespielt von Nicole Kidman, und die lässt sich auf eine riskante Affäre mit dem deutlich jüngeren Praktikanten ein, obwohl sie doch verheiratet ist. Und wer ist noch mit dabei? Harris Dickinson, Antonio Banderas ist mit dabei. Der spielt, soweit ich das richtig im Kopf habe, den Ehemann. Also Antonio Banderas und Harris Dickinson kennen wir aus The Iron Claw, Triangle of Sadness, The Kingsman. Ja, also durchaus auch ein bekanntes Gesicht neben Nicole Kidman. Ich bin gespannt auf den Film. Da gibt es allerdings noch kein deutsches Startdatum für diesen Film. Kann man sich aber trotzdem vormerken, wenn man sich sagt, oh, Erotik-Thriller, das klingt interessant. Babygirl auf die Watchlist packen. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 20. Da habe ich reingepackt den Film Vaiana 2 oder im englischen Original Moana 2. Ja, es ist bereits einige Jahre her, dass wir Vaiana sehen konnten. 2016 war es soweit. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und jetzt, 8 Jahre später, kommt die Fortsetzung, zu der es auch bereits einen Trailer gibt und zu der es auch bereits einen Kinostart gibt. Und zwar den 28. November. Die Story, wenn ich die jetzt vorlesen würde, die wäre wahrscheinlich relativ platt. Also es gibt eine neue Geschichte, wo Maui und Vaiana wieder eine Rolle spielen. Also Aulii Carvalho und Dwayne The Rock Johnson sind auf jeden Fall in den Sprecherrollen wieder mit dabei. Der Trailer sieht gut aus, würde ich sagen. Die Stimmung des ersten Teils, die kehrt wieder zurück. Wir haben eine nicht zu weit hergeholte Story, also die zu konstruiert wirkt. Und ich würde sagen, Disney Animation Studios, die diesen Film hier produzieren, die haben das mal ganz dringend wieder nötig, dass sie mal wieder einen Film produzieren, der was kann. Also die letzten Filme waren Wish, Strange World, Encanto und Raya and the Last Dragon. Oh weh, oh weh. Also, keiner dieser Filme hat mich wirklich überzeugt. Und ich weiß, es gibt jetzt einige Personen, die ja sagen, oh, was, Encanto fand ich doch ganz toll. Aber nein, Encanto kommt einfach nicht ran. Nur weil der in Kolumbien spielt und irgendwelche kolumbianischen Gebräuche da irgendwie jetzt wieder aufnimmt. Nein, 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 nein. Danke. Also, da gibt's Besseres. Zu dem Trailer übrigens ein kleiner Fun-Fact. Der Trailer wurde in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung auf YouTube 178 Millionen Mal gestreamt und ist damit der erfolgreichste Trailer in der Unternehmensgeschichte. Also Disney Animation Studios. Krass. Das zeigt auf jeden Fall, dass das Sequel hier zu Vaiana wahrscheinlich auch an den Kinokassen echt gut funktionieren wird. Kinostart 28. November, Bei mir ist da auf jeden Fall vorgemerkt. Da machen wir weiter mit Platz Nummer 19, A Real Pain. A Real Pain, Kinostart der 16. Januar 2025, ist der neue Film von Jesse Eisenberg, der auch die Hauptrolle, eine der beiden Hauptrollen mit übernehmen wird. Und die andere Hauptrolle übernimmt Kieran Culkin, den wir kennen aus der TV-Serie Succession. Es sieht sehr nach einer Buddy-Komödie mit so leichten Drama-Touch aus. Und wir folgen hier den ungleichen Cousins David und Benji. Die finden sich für eine Tour durch Polen zusammen, um ihre geliebte Großmutter zu ehren. Das Abenteuer nimmt eine Wendung, als die alten Spannungen des seltsamen Paares wieder aufkochen. Ich habe den Trailer gesehen. Die Stimmung hat mir sehr gut gefallen. Die Chemie, vor allen Dingen zwischen den beiden Hauptdarstellern, sah cool aus. So eine Buddy-Komödie, wobei die beiden hier natürlich Cousins spielen, mit so einem Drama-Touch, das kann ich mir total gut vorstellen. Außerdem ist Jennifer Grey natürlich mit dabei, die wir aus Dirty Dancing kennen. Ja, sie ist mit dabei. Der Film ist auf der Watchlist am 16. Januar 2025. Werden wir vielleicht mal ein bisschen ernster? Dann gucken wir uns den Film Nickel Boys an. Nickel Boys, ein Drama von Romel Ross mit unbekannten Darstellern. Hier geht es um eine Freundschaft von zwei jungen Afroamerikanern, die sich in den 1960er Jahren in der berüchtigten Besserungsanstalt in Florida wiederfinden. Gemeinsam kämpfen sie gegen die brutalen Misshandlungen und Ungerechtigkeiten, denen sie in dieser korrumpierten Institution ausgesetzt sind. Ja, schweres Thema. Was mich hier einfach total überzeugt hat, waren keine Namen, sondern es waren vor allen Dingen die Einstellung, die wir in dem Trailer sehen können. Der hat hier ganz interessante Over-Shoulder-Point-of-View-Shots hier so mit drin, die mir sehr gefallen haben. Also sehr aus einer subjektiven Kamera erzählt sind. Die Filmemacher kenne ich alle überhaupt nicht. Der Regisseur Romel Ross scheint eher so aus der Doku-Richtung zu kommen. Und ja, die Besserungsanstalt, in der sich diese beiden jungen Männer befinden, die Nickel Academy in Florida, gab es auf jeden Fall tatsächlich. Der hat einen Kinostart in den USA am 25. Oktober 2024. Noch kein deutsches Startdatum. Vermutlich ist das so einer der Filme, die einen starken Oscar-Push bekommen werden und damit in Deutschland erst im März oder April vielleicht sogar erst veröffentlicht werden. Aber Nickel Boys, guckt euch mal den Trailer an. Da sind wunderschöne Bilder drin, die mich auf jeden Fall vorfreudig auf den Film warten lassen. Dann kommen wir zu Platz Nummer 17. Da haben wir den Film Sing Sing. Sing Sing, auch ein beeindruckender Trailer, den wir hier gesehen haben. Denn hier geht es um John Whitfield, der ist in dem Gefängnis namens Sing Sing eingebuchtet, und zwar für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Nun versucht er letztendlich mit einem Programm, dem Theater Rehabilitation Program, früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Also ein Programm, das es auch tatsächlich gab. Und da schließt er sich mit einigen Mitinsassen zusammen. Es existieren immer mal wieder Spannungen in dem Gefängnis, aber er versucht das so auf seine Art zu lösen. Wie gesagt, immer mit dem Blick auf die mögliche Freiheit, die vor ihm liegt. Die Hauptrolle wird hier übernommen von Coleman Domingo, den kennt man aus Mulaney's Black Bottom und Rustin in letzter Zeit. Ein toller Schauspieler, so ein ganz markantes Gesicht hat er auch auf jeden Fall. Das Besondere an diesem Film ist auch, dass neben Coleman Domingo hier ehemalige Insassen von Sing Sing mit dabei sind oder die Figuren mindestens angelehnt wurden an andere ehemalige Insassen. Der Kinostart ist hier in Deutschland auch leider noch nicht bekannt, aber es ist ja auch ein kleiner Ausblick, was noch kommen wird. Mit Sicherheit auch ein Film, der einen Oscar-Push bekommen wird. Dann machen wir weiter mit Platz Nummer 16. Da habe ich den Film We Live in Time. We Live in Time, der neue Film von Andrew Garfield und Florence Pugh in den Hauptrollen. Und der Regisseur ist John Crowley. Der hat vorher Brooklyn inszeniert. Ganz toller Film. Hier geht es um das Leben eines aufstrebenden Kochs, gespielt von Andrew Garfield, und einer kürzlich geschiedenen Frau, gespielt von Florence Pugh. Und das Leben der beiden verändert sich für immer, als eine zufällige Begegnung sie in einer jahrzehnteumspannenden, tief bewegenden Romanze zusammenführt. Das ist nicht einfach nur eine Rom-Com, sondern es hat auch durchaus einen ernsteren Twist, weil, so viel verrät der Trailer auch bereits, die Frau, gespielt von Florence Pugh, eine Krebsdiagnose erhalten wird. Und ich fand, dass der Trailer diesen Mix aus Rom-Com und Drama extrem gut hinbekommen hat. Und das in so zwei, drei Minuten hinzubekommen, fand ich unglaublich toll. Also hier ist wirklich Liebesdrama, Baby. Auch beim Sehen des Trailers, da kann man schon die ein oder andere Träne verdrücken. Also es ist aber beides halt, Lachen und Weinen. Ich fand, das war eine tolle Stimmung, die der Film durch den Trailer erzählt hat. Und ich bin sehr gespannt. Kinostart ist hier der 9. Januar 2025. Trailer gibt es bereits, der sich meiner Meinung nach absolut lohnt. Dann sind wir auf Platz 15 angekommen. Die Hälfte ist geschafft. Hier habe ich den Film September 5 oder September 5 mitgebracht, denn eigentlich ist es auch mit einer deutsch-schweizerische Koproduktion von Tim Fehlbaum, der diesen Film hier inszeniert, also Schweizer Regisseur. Hier geht es um den 5. September 1972. Dort fanden die Attentate während Olympia in München statt. Vielleicht habt ihr schon den Film Munich oder München von Steven Spielberg gesehen, der mir auch extrem gut gefallen hat. Hier gibt es jetzt einen anderen Twist und hier erfahren wir jetzt genau die gleiche Geschichte aus Sicht des News-Channels ABC Sports. Also die eigentlich dafür zuständig waren, die sportliche Berichterstattung abzuliefern, aber eben direkt vor Ort waren und deswegen aus erster Hand direkt berichten konnten von diesen Terroranschlägen. Was ich hier spannend fand und was der Trailer auch schon direkt thematisiert, ist, dass der Film eine Kritik an der Berichterstattung, an der Live-Berichterstattung vor allen Dingen zu sein scheint. Also was darf überhaupt Live-TV? Können die Täter nicht auch mitgucken und dadurch wertvolle Informationen bekommen? Also dieses ganze Thema Kritik, Berichterstattung, News, wie geht man damit um? Das steckt hier auf jeden Fall mit drin und ich bin extrem gespannt, was der Film so kann. Mit dabei ist auch auf jeden Fall Leonie Benesch. Die haben wir aus dem Lehrerzimmer das letzte Mal sehen können, der mich ja jetzt nicht so überzeugt hat. Aber ansonsten ist sie eigentlich eine tolle Schauspielerin. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Dann sind wir bei Platz Nummer 14 angekommen und hier habe ich euch mitgebracht The Room Next Door. Das ist der neue Film von Pedro Almodóvar, der ein ja, wahrer Meister des spanischen Kinos ist. Also ich könnte eine lange Liste von Filmen aufzählen, jetzt hier hauptsächlich die englischen Titel, All About My Mother, Women on the Verge of a Nervous Breakdown, Volver, Parallel Mothers, The Skin I Live In, also viele, viele bekannte Filme, die er inszeniert hat. Und einer der Filme, die ich zuletzt von ihm gesehen habe, ist Pain and Glory, Leid und Herrlichkeit, der deutsche Titel, den mit Antonio Banderas in der Hauptrolle, und ich fand den Film fantastisch. Ich kann es nicht anders sagen. Das allein ist Grund für mich, den Film hier so hoch in dieser Liste mit dabei zu haben. Zusätzlich kommen dazu noch Tilda Swinton und Julianne Moore, die hier die beiden Hauptdarstellerinnen sind. Worum geht's hier? Es geht um eine Schriftstellerin, die erfährt zufällig von der Krebserkrankung ihrer früheren Freundin, der Kriegsreporterin Martha. Die beiden Frauen hatten sich lange aus den Augen verloren. Nun flammt eine neue Nähe zwischen den beiden auf. Als sich Marthas Diagnose verschlechtert, besorgt sie sich eine Tablette, mit deren Hilfe sie selbst gewählt aus dem Leben scheiden will. Von Ingrid wünscht sie sich, dass diese sie dafür in ein Ferienhaus außerhalb der Stadt begleitet und im Zimmer nebenan ihrem Tod beiwohnt. Almodóvar hat selber über den Film gesagt, dass der absolut pro Sterbehilfe sein soll. Ein Thema, was ja häufig eher totgeschwiegen wird und man möchte weniger drüber reden. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema zum drüber reden. Es ist der erste englischsprachige Film von Almodóvar und wenn ihr euch den Trailer anschaut, achtet hier mal vor allen Dingen auf die Farbwahl, die bei Almodóvar ja immer besonders hervorsticht. Hier vor allen Dingen die Farben Rot, Grün und Blau im Trailer sind mir hier extrem aufgefallen. Und noch ein Grund, diesen Film auf jeden Fall anzuschauen, ist, dass er den Hauptpreis in Venedig bekommen hat bei den Filmfestspielen und den Goldenen Löwen bekommen hat. Kinostart in Deutschland ist der 24. Oktober diesen Jahres. Kommen wir zu Platz Nummer 13, das ist der Film The Apprentice. Ja, The Apprentice oder auch die Donald Trump Story, der die Tagline des Films ist, An American Horror Story. Es geht hier tatsächlich um Donald Trump. Und zwar Donald Trump in den 70er Jahren, wie er aus dem Schatten seines Vaters treten möchte. Mit der Unterstützung des berühmt-berüchtigten Anwalts Roy Cohn gelingt es ihm, ins Immobiliengeschäft in Manhattan einzusteigen und sich durch geschickte Manöver von Cohn als Immobilienmagnat an die Spitze zu setzen. Cohn ist es auch, der Trump schließlich beibringt, wie man durch Täuschung, Einschüchterung und Medienmanipulation zu Reichtum und Macht gelangt. Ja, heiß hier geht es zur Sache. Sebastian Stan spielt Donald Trump. Der hat ja auch schon Erfahrung im Biopic, hat ja zuletzt in Pam und Tommy mitgespielt, hat in I, Tonya mitgespielt. Es ist ein Film, der durchaus kontrovers diskutiert wird. Donald Trump selber hat bereits angekündigt, gegen diesen Film Klage zu erheben. In dem Film wird unter anderem angeblich gezeigt, wie Donald Trump seine ehemalige Frau Ivana Trump vergewaltigen soll. Etwas, das Ivana Trump anscheinend auch in Interviews nach der Anschuldigung wieder zurückgenommen hat, dass er es doch nicht gemacht hat. Trotzdem wird in dem Film das hier gezeigt, anscheinend. Und ja, Es geht auf jeden Fall Feuer mit einher bei diesem Film, vor allen Dingen aufgrund der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl. Und in dieses Zeitfenster fällt der Film natürlich auch perfekt rein. Der Kinostart ist am 17. Oktober und ich werde mir diesen Film definitiv anschauen. Platz Nummer 12 in meiner Liste ist der Film Nosferatu. Nosferatu, der in Deutschland am 2. Januar 2025 in die Kinos kommen wird. Und es ist der neue Film von Robert Eggers. Robert Eggers, meiner Meinung nach einer der interessantesten Oldschool-Regisseure zur Zeit. Also die so sich so anfühlen, als ob sie eigentlich in eine andere Zeit gehören. das zeigen schon die Filme wie The Lighthouse oder The Witch. Und als Hauptdarsteller oder als Darsteller hat er hier mit Nicholas Hoult, Willem Dafoe natürlich nach The Lighthouse, Bill Skarsgård und auch Lily Rose Depp ist mit dabei, also die Tochter von Johnny Depp. Dieser Film fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit, was vielleicht auch daher kommen mag, dass er eine Neuverfilmung natürlich ist von Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu aus dem Jahr 1922. Also mitten im Stummfilm wieder eine Neuverfilmung dieses Klassikers, wo es natürlich um den titelgebenden Vampir geht und eine junge Frau, die er heimsucht. Ich bin sehr gespannt auf den Film, freue mich auf den Look. Es gibt auch bereits einen Trailer. Schaut ihn euch an, würde ich sagen. Und damit sind wir kurz vor den Top 10, auf die ich mich noch freue, dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres. Platz Nummer 11 ist der Film The Substance. The Substance, kleine Schummelei, zugegebenermaßen. Kinostart ist der 19. September, das heißt, der ist bereits gestartet, aber auch erst seit ein paar Tagen. Sehr spannender Film mit einer spannenden Prämisse. Das ist hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, der letzte Horrorfilm in dieser Liste. Und es ist der neue Film auch mit Demi Moore. Ein Film, der voll ist von Kritik am Schönheitswahn Hollywoods, ein Body-Horror-Film, wo es um eine Schauspielerin geht, namens Elizabeth Sparkle. Die hat ihre besten Jahre bereits hinter sich und nun wird sie gefeuert, scheint keine Rollen mehr zu bekommen und es wird ihr auf einmal angeboten, eine Substanz einzunehmen, die sie wieder jung und begehrenswert macht. Aber das Einnehmen dieser Substanz scheint auch so seine Nebenwirkung zu haben. Trailer gibt es bereits, der vermittelt in tollen Weitwinkelaufnahmen einen starken Look, sehr expressionistisch. Und es ist vor allen Dingen auch schön, Dennis Quaid mal wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Ich bin sehr gespannt, habe den Film noch nicht gesehen, aber werde das natürlich schnellstmöglich nachholen und euch am Ende des Jahres meine Kritik zu The Substance geben. Wir sind in den Top 10 und hier starten wir mit einem Film, der bereits im letzten Jahr auf dem Toronto International Film Festival gestartet ist und dort tolle Kritiken bekommen hat. Das ist der Film Woman of the Hour. Woman of the Hour, das Regiedebüt der sonst eigentlich Schauspielerin Anna Kendrick. Die übernimmt hier zusätzlich zu der Regie auch noch die Hauptdarstellerin. Und es ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert. Denn hier geht es um den Serienmörder Rodney Alcala, Der nimmt in den 1970er Jahren in Los Angeles an einer Dating-Show teil und gewinnt diese. Also da muss man während dieser Dating-Show die ganze Zeit miteinander flirten. Wenn man das anscheinend besonders gut hinbekommt, dann bekommt man ja am Ende ein Date mit der Person geschenkt. Dort lernt er dann die aufstrebende Schauspielerin kennen, die auch versucht, in Hollywood natürlich Fuß zu fassen und vielleicht auch ein bisschen mehr flirtet und ein bisschen mehr kokettiert, als sie das eigentlich soll. Ich fand es interessant, also ich habe den letzten Trailer gesehen dieses Films und es hat mich doch gewundert, dass der Trailer gar nichts von dieser Dating-Show gezeigt hat. Scheint eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein, dass sie den Film vom Marketing mehr so in so eine Thriller-Ebene reinpacken wollen. Ich bin aber trotzdem gespannt, wo er denn letztendlich landet. Also Crime, Mystery, Drama. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde, es ist eine spannende Story, die uns hier gegeben wird und es scheint ein starkes Debüt zu sein von Anna Kendrick. Dieser Film hat keinen Kinostart, aber er hat einen Netflix-Start. Der scheint nämlich direkt auf Netflix zu landen und zwar am 18. Oktober. Dann machen wir weiter mit Film Nummer 9 und das ist der Film Juror Nummer 2. Oder Juror Nummer 2. Das ist der letzte Film von Clint Eastwood. Ich wage es nicht mal hier aufzuzählen, was der alles an Filmen inszeniert hat oder wo er selber mitgespielt hat. Der letzte Film, den er gemacht hat, der war nicht erfolgreich und er ist durch die Kritiken gerasselt. Das war Crime Macho. Und das hat er daher jetzt gesagt, nee, das soll nicht mein letzter Film sein, sondern ich möchte nochmal mit Fanfaren mich aus Hollywood verabschieden. Er hat großartige Filme gemacht. Ich könnte anfangen, über Gran Torino zu sprechen, über Unforgiven und. Viele, viele tolle Filme. Aber der gute Mann ist 94 Jahre alt. 94 Jahre alt. Krass. Und jetzt zum Schluss will er nochmal einen Gerichtsraum-Thriller machen. Wieder mit Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland. Also ein wahnsinniger Cast. Es geht um einen Geschworenen in einem Mordprozess, der langsam realisiert, dass er der Grund ist für den Tod des Opfers. Und nun muss er sich überlegen, versuche ich die Jury zu manipulieren und mich selber zu retten oder versuche ich die Wahrheit letztendlich herauszuholen und mich selber zu stellen. Ich freue mich einfach darüber, dass es mal wieder einen Gerichtsraum-Thriller gibt. Also da muss ich einfach sagen, cool, dass das Genre mal wieder zurückkommt und ich bin wirklich guter Dinge, dass das ein richtig starker Cut sein wird für Clint Eastwood. Der Film hat noch kein deutsches Startdatum, aber in den USA startet er am 1. November 2024 in den Kinos und ich werde das auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen, wie es weitergeht. Platz Nummer 8 in meiner Liste geht an den Film The Wild Robot. Was soll ich sagen? Ich habe den Trailer gesehen. Wow. Ein fantastischer Trailer, ein toller Look, ein Animationsfilm mit einem starken Voicecast von Lupita Nyong'o, Bill Nighy. Der hat fantastische Kritiken bekommen. Der startet in Deutschland am 3. Oktober. Also ihr müsst wirklich nicht mehr lange warten. Nächste Woche könnt ihr euch diesen Film angucken. Und das solltet ihr auch machen. Hier geht es um einen intelligenten Roboter, der strandet auf einer von Menschen unbewohnten Insel. Also freundet sich der Roboter mit den Tieren der Insel an und fortan kümmert er sich um ein kleines Gänseküken und hilft diesem in der Welt klarzukommen, dem letztendlich auch die Richtung vorzugeben, obwohl der Roboter eigentlich darauf gar nicht programmiert ist. Also, The Wild Robot, 3. Oktober 2024, angucken, würde ich sagen. Dann haben wir Platz Nummer 7. Dort ist bei mir Gladiator 2 gelandet. Gladiator 2, hier muss ich wirklich sagen, Ridley Scott. Das ist einfach der Hauptgrund hier. Ridley Scott ist immer noch so aktiv, trotz hohem Alter. Und hier muss ich auch sagen, der Film steht auf Platz 7 hier bei mir, trotz dem unsäglichen Trailer-Material, was uns vor einigen Wochen geliefert wurde. Und auch trotz der Tatsache, dass Hans Zimmer als Filmkomponist nicht mit dabei ist. Gerade heute, als ich diesen Podcast aufnehme, hat der Film einen neuen Trailer bekommen. Der sieht deutlich besser aus. Und ich freue mich wieder auf den Film. Paul Mescal ist mit dabei. Wir haben Denzel Washington. Wir haben Pedro Pascal. Wir haben also auch hier wieder einen tollen Cast, der am Start ist. Toller Look. Kinostart 14. November 2024. Die ganze Story, es geht um einen Nachkommen von Maximus, den wir auch in dem ersten Teil bereits sehen, aber da halt noch als Kind, der auch wieder sich rächen möchte und in der Arena dann letztendlich beweisen möchte. 14. November könnt ihr euch Gladiator 2 anschauen. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Film Conclave. Conclave, das ist der neue Film von Edward Berger. Der hat uns ja im letzten Jahr im Westen nichts Neues gegeben. Und nun kommt er mit einem Vatikan-Thriller daher. Das hat natürlich direkt meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hier geht es um einen Kardinal, der überwacht die Kardinalsgruppe bei der Papstwahl und enthüllt dabei ein Geheimnis des verstorbenen Papstes. Er wird bald in eine Verschwörung verwickelt, die die katholische Kirche und die ganze Welt erschüttern könnte. Mir hat hier einfach die Stimmung im Trailer total gefallen. Das ganze Thema Verschwörung, Vatikan, da so ein Thriller draus zu machen, finde ich alles spannend, bin ich voll dabei. Die Hauptrolle übernimmt auch noch Ralph Fiennes. Stanley Tucci ist mit dabei. Ich finde, der Trailer sieht toll aus. Ich bin absolut dabei. Freue mich extrem auf diesen Film. Am 21. November kommt der Film auch bereits in die deutschen Kinos. So, Top 5. Wir nähern uns dem Ende. Wenn ihr immer noch filmhungrig seid, dann kann ich euch sagen, wartet auf den 27. Februar 2025. Da kommt der neue Film von James Mangold in die Kinos, und zwar A Complete Unknown. Ja, James Mangold geht back to the roots. Der hat ja damals den fantastischen Walk the Line mit Joaquin Phoenix inszeniert und nun wendet er sich dem nächsten Musiker zu, und zwar in einem Biopic über Bob Dylan. Und als ob das nicht schon Grund genug wäre, in der Hauptrolle ist Timothy Chalamet wieder mit dabei, der selber die Songs von Bob Dylan singt. Teilweise merkt man das auch natürlich, dass er nicht die Stimme von Bob Dylan hat, aber trotzdem finde ich, der Trailer traut sich bereits, das Gesinge von Timothy Chalamet zu zeigen. Das ist mutig, das zeugt von Selbstvertrauen. Ich glaube, der Film wird toll. Edward Norton ist mit dabei. Also, ich hoffe einfach, dass James Mangold nach diesem furchtbaren Indiana Jones Film, den er kürzlich wirklich verkackt hat, man kann es nicht anders sagen, einfach wieder zurück zu alter Stärke findet und an Walk the Line anknüpft und ein fantastisches Biopic liefert. Platz Nummer 4 ist der Film The Brutalist. The Brutalist, Kinostart hier, der 30. Januar 2025. Hier geht es um den in Ungarn geborenen jüdischen Architekten, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Vereinigten Staaten emigriert und versucht, dort den amerikanischen Traum zu leben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bekommt der Bauhaus-Absolvent und KZ-Überlebende einen großen Architektenauftrag, der ihn viele Jahre kosten wird. Ja, toughes Thema. Zweiter Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs. Über die harte Wahrheit hinter dem amerikanischen Traum. Damit werden wir uns befassen. Der Regisseur hat zuletzt Vox Lux inszeniert, also 2018 mit Natalie Portman in der Hauptrolle, oder The Crowded Room mit Tom Holland als TV-Serie. Da habe ich jetzt nicht so Gutes zugehört, aber Vox Lux ist auf jeden Fall absolut ein gewaltiger Film. Und nun mit diesem Thema, mit Guy Pearce, Adrian Brody, Felicity Jones in den Hauptrollen, ein richtiger Brecher, kann man sagen. Der Film dauert 3,5 Stunden. Gerade Adrian Brody nach Der Pianist letztendlich wieder in so einer Rolle zu sehen, gefällt mir total gut und ich bin sehr gespannt, was der Film kann. Der hat auch wieder sehr gute Kritiken bekommen und Brady Corbett, der Regisseur, wurde sogar ausgezeichnet mit dem Silbernen Löwen für die beste Regie in Venedig für diesen Film. Platz Nummer 3 ist der Film Emilia Perez. Tja, was soll ich sagen? Da hat sich Netflix einfach einen Hammerfilm gesichert. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer bereits gesehen habt. Wenn nicht, guckt ihn euch an. Es ist eine Musical-Komödie. Es hat einen wahnsinnigen Cast. Wir haben Zoe Saldana, wir haben Selena Gomez mit dabei. Die beiden allein. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Musical-Komödie finde ich auch extrem spannend. Der Regisseur ist extrem spannend. Jacques Audiard, der hat vorher den Film Ein Prophet inszeniert. War damit, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, bereits für den Auslands-Oscar nominiert, wenn er ihn nicht sogar gewonnen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und auch Emilia Perez wird ein Oscar-Beitrag sein, und zwar der für Frankreich. Also französischer Oscar-Kandidat. Und das, obwohl der Film auf Englisch und Spanisch ist. Tatsächlich beides, wie der Name ja bereits vermuten lässt. Worum geht's hier? Nachdem sie jahrelang die gefährlichsten Verbrecher des Landes verteidigte, bietet ein neuer Fall der mexikanischen Anwältin Rita die Möglichkeit, sich reinzuwaschen. Sie soll nämlich dem Drogenkartellboss Juan Manitas del Monte helfen, aus dem Geschäft auszusteigen und zu verschwinden. Sein Plan ist es, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, sodass er endlich als Frau leben kann. Das Problem ist nur, dass er dann seine Frau und die beiden Kinder nicht mehr sehen kann. Das ist die Story des Films. Klingt ja eigentlich ein bisschen ernster, aber als Musical-Komödie, huiuiuiui. Und der Trailer hat Temperament, kann ich nur sagen. Wirklich, ich bin extrem gespannt, werde den Film nächste Woche sehen. Ansonsten startet der Film am 21. November in den deutschen Kinos, läuft aber unter anderem im Filmfest Hamburg. Dann machen wir den Sack zu. Auf Platz Nummer 2 habe ich den Film Blitz, der neue Film von Steve McQueen, Der hat vorher Filme gebracht wie Shame oder 12 Years a Slave. Hier in einer zweiten Weltkriegsdrama, in einem zweiten Weltkriegsdrama, wo eine Mutter, die mit ihrem neunjährigen Sohn in London lebt, eben diesen Sohn auf das Land schickt, damit er gerettet wird von vor den Bombenangriffen der Nazis. Dieser will aber zurück. Die Mutter erfährt dann von seiner Flucht und sucht ihn und er sucht die Mutter letztendlich. Ein Riesendrama. Saoirse Ronan ist hier auch als Hauptdarstellerin wieder mit dabei. Der Film startet am 7. November in den Kinos. Harris Dickinson ist auch wieder mit dabei, den haben wir auch schon mal gehört. Stephen Graham ist mit dabei, also ein toller Cast. Ich bin extrem gespannt auf diesen Film. Außerdem wird Blitz mit Sicherheit der große Oscar-Push von Apple TV sein, denn der wird von Apple TV produziert. Die bekommen häufiger noch einen Kinostart tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen Netflix-Filmen, die hier in Deutschland direkt auf Netflix veröffentlicht werden. Es ist bei den Apple TV-Filmen häufig so, so war es jedenfalls bei Napoleon, bei Killers of the Flower Moon, dass sie auch in Deutschland hier tatsächlich in die Kinos kommen werden. Und damit kommen wir bereits zu meinem Platz Nummer 1. Und das ist ein Film, der im Vorfeld auch bereits viel gelobt wurde. Das ist der neue Film von Sean Baker. Und der Film, von dem ich hier spreche, das ist Anora. Sean Baker habe ich ja bereits angesprochen. Der hat Filme inszeniert bisher wie Tangerine, The Florida Project und zuletzt Red Rocket. Ein sehr talentierter Indie-Regisseur. Tangerine beispielsweise ist der Film, den er tatsächlich auf einem iPhone komplett gedreht hat. Und wenn ihr euch diesen Film mal angeguckt habt, dann wundert ihr euch mit Sicherheit genauso, wie ich mich gewundert habe, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wow, sowas kann man mit einem iPhone filmen. Aber zu Anora ganz kurz. Warum ist dieser Film hier auf Platz 1? Erstmal absolute Vorschuss-Lorbeeren, die er hier schon geerntet hat. Der Film hat den Hauptpreis, die Goldene Palme, in den Filmfestspielen in Cannes gewonnen. Und es ist so ein bisschen eine Pretty Woman Story, würde ich sagen. Ich fasse sie trotzdem einmal ganz kurz zusammen. Es geht um die titelgebende Nora, eine Sexarbeiterin aus Brooklyn, die heiratet den Sohn eines russischen Oligarchen. Und als seine Familie dies erfährt, schicken sie ihnen einen Priester und zwei Schläger auf den Hals, die dafür sorgen sollen, dass die Ehe annulliert wird. Ich hatte ja schon die Ähnlichkeit zu Pretty Woman eben gerade angedeutet. Es ist aber dann doch eben eine ganz andere Stimmung, die hier bereits im Trailer aufkommt. Apropos Trailer, der hat mich visuell umgehauen. Ich mochte die Bilder, die der Film uns hier jetzt präsentiert hat. Ich bin total gespannt, darf den Film jetzt auch in Hamburg beim Filmfestival bereits sehen. Ansonsten startet der Film in Deutschland im Kino am 31. Oktober und es ist mit Sicherheit ein Film, den ihr auch im Blick behalten solltet, wenn es um die Oscarsaison geht oder wenn ihr euch einfach ein richtig gutes Drama angucken wollt, was allerdings auch, ja, ich würde sagen, schon auch leichte, lockere Elemente enthält. So scheint der Trailer das ja auch rüberbringen zu wollen. Ich bin einfach gespannt auf den Film, freue mich auf den, dass ein Indie-Film jetzt schon so hoch gelobt wird, so viele Preise letztendlich abstaubt. Und es ist für mich auf jeden Fall der Film, auf den ich mich jetzt im Restjahr am meisten freue. So, damit möchte ich diese Liste der 30 Filme auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich hoffe, es sind ein paar Filme für euch oder für dich mit dabei gewesen und ihr habt eure Watchlist ein wenig erweitern können. Lasst mich gerne bei Spotify in den Kommentaren wissen, welche Filme ihr davon auf jeden Fall auf eure Watchlist packen würdet und welche Filme habe ich vielleicht sogar vergessen, wo ihr euch gewundert habt, warum hat er denn diesen Film überhaupt nicht erwähnt, aber das sind die 30 Filme, auf die ich mich am meisten freue. Ich sag bis zum nächsten Mal, euch eine schöne Woche. Ciao.